Ja, Gerry hat uns ja schon eingeführt ins Thema. Heute die sechste Bitte des Vaterunsers. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Eigentlich könnte das Vaterunser doch mit der fünften Bitte abgeschlossen werden. Vergib uns unsere Schuld. Gibt es etwas Größeres als die Vergebung der Schuld? Kann ein Mensch mehr wollen, als dass er für sein ungeordnetes und schuldbeladenes Leben, für seine ganze Vergangenheit Entlastung im umfassenden Sinn erhält? Martin Luther, der soll einmal gesagt haben, mit der fünften Bitte, also vergib uns unsere Schuld, mit der fünften Bitte lege ich mich schlafen und mit der sechsten Bitte stehe ich auf. Also etwas, was ich jeden Tag beten sollte oder, wie Gerry ja auch schon angedeutet hat, was uns ja Tag für Tag auch herausfordern kann, ganz persönlich. Wir alle haben diese Bitte nötig, denn unsere menschliche Existenz ist nicht nur eine verschuldete, sondern auch immer eine angefochtene Existenz. Ein Theologe hat einmal gesagt, die Versuchlichkeit macht den Menschen zum Menschen. Die Versuchlichkeit macht den Menschen zum Menschen. Das Tier, zum Beispiel ein Hund, kann nicht versucht werden. Ein Hund reagiert auf Reize. Wenn man einem Hund zum Beispiel beibringt, etwa nicht auf das Stück Zucker mit Zuschnappen zu reagieren, dann ist das kein Zeichen von Überwindung einer Versuchung oder sittlicher Haltung, sondern Dressur. Einen Hund, ein Tier kann man dressieren. Das Tier gehorcht einem stärkeren Reiz, vielleicht dem Willen seines Frauchens. Wir Menschen aber, wir werden versucht. Auch auf uns wirken ständig Reize und Signale der Umwelt, auch in uns arbeiten Triebe und Wünsche. Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Und nicht nur Milka, auch im übertragenen Sinne, es gibt so manche Schokoladen, die uns zur Versuchung werden können. Aber wir müssen nicht einfach reagieren, wir können vielmehr lernen zu entscheiden. Ich möchte uns an diese zugegebenermaßen etwas schwierige Vaterunser-Bitte in drei Schritten heranführen. In einem ersten Schritt wollen wir über den Sinn der Versuchung nachdenken, in einem zweiten Schritt über die verschiedenen Formen der Versuchung und in einem dritten Schritt über Hilfen in der Versuchung. Also zunächst zum Sinn der Versuchung. Versuchung, das ist ein Wort mit doppeltem Sinn. Um diese Bitte recht verstehen zu können, müssen wir uns über diesen Begriff zunächst einmal klar werden. Der griechische Begriff, den Luther im Vaterunser mit Versuchung übersetzt hat, bezeichnet ein Versuchen, Probieren, Untersuchen, auf die Probe stellen. Und er hat im Grund einen doppelten Sinn. Das wird dadurch deutlich, dass Luther dieses Wort im Neuen Testament ganz unterschiedlich übersetzt. Beim Vaterunser hat er dieses griechische Wort übersetzt mit Versuchung. Und im Jakobusbrief übersetzt er dasselbe Wort mit Anfechtung. Anfechtung also mehr im Sinne von Prüfung. Und Versuchung geht so in Richtung auf Verführung. Gott prüft die Menschen, damit sie ihren Glauben bewähren und fest gegründet werden. Der Böse dagegen, der versucht die Menschen, um sie zu Fall zu bringen und sie zum Abfall von Gott zu bewegen. Gott prüft und er verfolgt damit eine gute Absicht. Der Teufel aber versucht und er tut das in erklärter böser Absicht. Die göttliche Prüfung, und die satanische Versuchung, beides ist durch dasselbe griechische Wort ausgedrückt. Prüfung. Prüfungen kennen wir alle aus unserem Leben. Ein Vorgang, wie er uns in etwa in der Fahrschule vertraut ist. Da gibt es ja die theoretische Prüfung. Manche haben mehr Probleme mit der theoretischen, manche mehr mit der praktischen. Und auch in der Ausbildung gibt es Prüfungen. Gott prüft. Er stellt Menschen auf den Prüfstand, wie ein Lehrer in der Schule den Kenntnisstand, die Mitarbeit und den Reifegrad seiner Schüler immer wieder einen Leistungstest unterzieht, indem er ihnen in einer Klassenarbeit unbekannte, vielleicht sogar besonders schwierige Aufgaben zur Lösung vorlegt. So testet, so prüft Gott uns Menschen. Und insofern ist es verständlich, dass Prüfung etwas Besonderes ist, dass wir zur Prüfung zugelassen. Manch einer ist gar nicht zum Abitur zugelassen oder zu irgendeiner anderen Prüfung, weil er die Voraussetzung nicht erfüllt. Gott prüft uns, ob wir in der Schule des Glaubens etwas gelernt haben. Jemand hat mal gesagt, das Hauptprüfungsfach ist das Glauben ohne zu schauen. Ich glaube, da ist was dran. Für uns Christen, das Hauptprüfungsfach ist das Glauben ohne zu schauen. Wenn Jakobus in seinem Brief, Kapitel 1, Vers 2 sagt, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt, dann bedeutet das, freut euch, wenn ihr zu den verschiedenen Prüfungen zugelassen werdet. Die Bibel zeigt uns im Alten wie auch im Neuen Testament, dass Gott den Glauben, das Vertrauen seiner Leute auf die Probe stellt. Abraham wird auf die Tragfähigkeit seines Glaubens geprüft, als Gott von ihm verlangt, seinen einzigen Sohn, den er nach langen Jahren, Jahrzehnten des Hoffens bekommen hat, den Isaak, zu opfern. Der Weg des Volkes Israel durch die Wüste war eine lange Kette von Prüfungen des Glaubens. Und auch Jesus hat seine Jünger geprüft, als er während des Sturmes auf dem See Genezareth ruhig hinten im Boot nicht nur saß, sondern sogar schlief. Und mit all diesen Prüfungen will er erproben, wie weit unser Glaube an ihm und an ihm allein hängt. Und so erleben auch wir manchmal unbegreifliche Führungen und Fügungen, aber in allen Prüfungen verfolgt Gott eine gute Absicht. Anfechtungen sind ein Mittel seiner Erziehung. In ihnen ist letztlich und verborgen die gute Hand Gottes am Werk, der uns durch diese Anfechtung nur näher zu sich bringen will. Bei der Versuchung, da sieht das anders aus. Die andere Seite eben dieses griechischen Begriffs beschreibt einen Tatbestand genau entgegengesetzter Art. Der Böse versucht uns und er tut das in erklärt negativer Absicht. Er will uns zu Fall bringen, zum Abfall. Man kann die Bibel, Alten und Neuen Testament, ein Buch der Versuchung nennen. Das geht schon los bei Adam und Eva. Sollte Gott gesagt haben? Mit dieser Frage hat die Schlange dem ersten Menschenpaar Zweifel an Gottes Rede und Misstrauen gegenüber seiner Treue ins Herz gesät. Und diese böse Saat ist aufgegangen. Adam wollte so sein wie Gott. Er hat den Weg der Auflehnung und des Eigenwillens betreten, den Weg, der in die Trennung von Gott, in die Sünde führte. Die Früchte, die an diesem Weg wachsen, sind nicht zu übersehen. Sie reichen von Kains Brudermord bis hin zu den gestörten Familien- und Weltverhältnissen, zu Hass und Unfrieden, wie wir es heute um uns herum in erschreckenden Variationen erleben. Seit Adam sitzt der Infekt der Versuchlichkeit uns im Blut. Adam war ein Typ, der Typ des natürlichen Menschen, des Menschen, der sein will wie Gott. Und er ist der Versuchung des Bösen erlegen. Und neben diesem Adam der Verkörperung des alten Menschen stellt das Neue Testament den Menschen, den neuen Menschen, Jesus Christus. Und wie bei Adam steht auch bei Jesus Christus am Anfang seines Weges eine Versuchungsgeschichte, die man ausführlich nachlesen kann in Matthäus 4. Und auch der neue Mensch musste durch die Hitze einer Versuchung gehen. Aber diese Versuchungsgeschichte endete anders als die erste. In der ersten kam der Mensch zu Fall. Die zweite Versuchungsgeschichte, die berichtet vom Sturz des Versuchers. Matthäus 4, Vers 11, der Schluss der Versuchungsgeschichte Jesu, da verließ ihn der Teufel. Jesus Christus hat als der neue Mensch die Prüfung noch einmal abgelegt, bei der Adam, der erste Mensch, versagt hatte. Christus hatte bestanden und seine Waffe war, es steht geschrieben. Adam und Jesus, beide werden versucht. Aber seit Jesus Christus die satanische Versuchung in der Wüste bestanden hat, stehen wir, wenn wir uns zu Jesus und seinem Wort halten, nicht mehr auf verlorenem Posten. Helmut Thielicke hat es einmal sehr schön und anschaulich gesagt, dass wir neben Jesus stehen, bedeutet, dass der Versucher nur noch bellen, aber nicht mehr beißen kann. Ich finde ein schönes Bild, dass der Versucher nur noch bellen, aber nicht mehr beißen kann. Dass er nur noch mit dem Schwanze schlägt, während sein Haupt schon zertreten ist. Es gibt also Überwindung der Versuchung. Nicht aus unserer, nicht aus eigener Kraft, nicht durch menschliche Anstrengung. Allein darum, weil Jesus Christus dem Bösen standgehalten hat und seine Macht durchbrochen hat. So viel zum ersten Teil, zum Sinn der Versuchung. Kommen wir jetzt zu den verschiedenen Formen der Versuchung. Es geht bei dem, was Jesus in dieser Vaterunser-Bitte anspricht, nicht um die Anfechtung, sondern um die Versuchung. Beim Sport, das wissen alle aktiven Sportler oder auch die passiven im Stadion oder vorm Fernseher, beim Fußball, da informiert man sich über den Gegner. Man muss Bescheid wissen, die Taktik des Gegners erkennen und durchschauen, um ihn dann zu besiegen. Wer Versuchung überwinden will, der muss auch die Möglichkeiten des Versuchers kennen und die Arten, die Formen der Versuchung. Wir leben in einer Welt, in der der Böse am Werke ist. Im Griechischen steht der Begriff Diabolos, den kann man fast deutsch verstehen, Diabolos, das ist der Durcheinanderwerfer. Und er ist am Werk in dieser Welt, zwischen den Völkern, zwischen Menschen, manchmal sogar innerhalb von Familien und Ehen, der Durcheinanderbringer. Er will Gottes gute Schöpfung verwirren. Er ist es, der uns versucht. Gott tut das nicht. Jakobus schreibt in Kapitel 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Der Böse versucht die Menschen auf sehr verschiedene Weise. Die erste Form, offene und verborgene Art der Versuchung. Es ist hier zunächst hinzuweisen auf die offene und verborgene Art der Versuchung. Wir können das schon erkennen an den verschiedenen Bezeichnungen, die es für den Teufel gibt. Paulus schreibt zum Beispiel im Korintherbrief einmal vom Engel des Lichts. Und da meint er nicht irgendeinen Engel, sondern den Teufel. Und Petrus schreibt in seinem Brief von dem brüllenden Löwe. Bei dem Bild schon des brüllenden Löwes, da wird uns klar, das ist ein frontaler Angriff. Aber der Teufel, der kommt uns nicht nur mit einem frontalen Angriff entgegen, sondern er kann sich auch auf leisen Sohlen bei uns einschleichen. Vielleicht sogar auf eine ganz fromme Tour, so wie Paulus es sagt, wie ein Engel des Lichts. Er kann uns in der breitesten Öffentlichkeit unter Zuhilfenahme aller modernen Massenmedien herausfordern zum Übertreten des Willens Gottes. Und er kann auch durch den ständigen Hinweis dass andere es ja auch tun, Sünde bei uns salonfähig machen. Offen oder verborgen. Das ist die eine Wirkweise des Versuchers, die wir kennen und mit der wir rechnen müssen. Die zweite Form, Versuchungen von innen und von außen. Es gibt Versuchungen von innen und solche von außen. Versuchungen, die aus unserem Herzen kommen. Aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Unser Herz ist die Niststätte des Bösen. Jakobus 1, Vers 14. Ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Walter Lütti, ein begnadeter Schweizer Pfarrer, hat das einmal sehr anschaulich zum Ausdruck gebracht. Es scheint uns mit Vergebung und Sünde zu sein, wie bei den menschlichen Nägeln und Haaren. Man kann diese schneiden, aber sie wachsen weiter. Kennen wir alle, ne? Alle paar Wochen müssen wir zum Friseur. Und wenn wir älter sind, dann gehen wir auch zur Fußpflege. Alle paar Wochen. Man kann es ein bisschen hinauszögern, aber auch bei mir sind es weniger Haare, aber die noch da sind, die wachsen und man muss sie immer wieder schneiden. Ein wunderbares, anschauliches Bild. Dazu kommt die Vielfalt versuchlicher Möglichkeiten, die durch die Fenster unserer Sinne oder über die Stegleiter der Fantasie von außen in unser Leben einsteigen, die unsere Gedankenwelt besetzen und umfunktionieren. Sie stumpfen unser Gewissen ab und schläfern uns ein und am Ende machen sie uns gegen Gottes Willen und Einfluss immun. Drittens, Martin Luther hat unterschieden zwischen den Versuchungen von links und denen von rechts. Das hat er nicht politisch gemeint, sondern er meinte damit einerseits die Versuchungen, die uns wehtun und andererseits solche, die uns wohltun. Da gibt es Schicksalsschläge, die uns die Gnade Gottes verdunkeln und es gibt gute Tage, an denen es uns wohl geht, die uns Gottes gnädige Zuwendung als eine Selbstverständlichkeit erscheinen lassen. Zwei einander entgegengesetzte Arten von Versuchung, die uns gleichermaßen zusetzen, unser Leben auf eine gefährliche Bahn bringen und schließlich von Gott loslösen können. Die vierte Form der Versuchung, Versuchungen von unten, geistliche Versuchung. Die geistliche Versuchung ist die gefährlichste Art der Versuchung. Dreimal hat der Böse es bei Jesus in der Wüste auf diesem Weg versucht. Der Böse ist immer mit Bibelworten gekommen. Also auf die ganz fromme Tour hat er Jesus versucht. Wie ein waschechter Schriftgelehrter es nicht hätte besser tun können. So ist der Teufel auf die fromme Tour gekommen. Und oft durchschauen wir geistliche Zusammenhänge einfach nicht und wir verwechseln die Gewissheit unseres Glaubens mit menschlicher Sicherheit. Wir setzen die Vergebung Gottes leichtfertig aufs Spiel, indem wir mit der Sünde spielen und wenn es nur in Gedanken ist. Letztlich geht es bei allen Versuchungen immer wieder um das erste Gebot, darum, ob wir Gottes Herrschaft über uns anerkennen, ob wir andere Götter neben ihn haben. Mit all diesen Versuchungen, die uns treffen, nehmen wir teil an der satanischen Versuchung, die Jesus in der Wüste betroffen hat. Unsere Versuchungen sind, wie Dietrich Bonhoeffer einmal bemerkt hat, die Ausläufer der Versuchung Jesu auf Erden. Weil wir aber mit unseren Versuchungen im Gefolge dessen stehen, der die Welt und die Angst überwunden hat, können wir auch Anteil haben an dem Sieg von Jesus Christus über den Versucher. Und wir kommen schon zum dritten Bereich, Hilfen, ganz praktische Hilfen in der Versuchung. Gibt es Hilfen? Es gibt Hilfen, aber nicht in uns selbst. Luther hat es in dem bekannten Reformationslied zum Ausdruck gebracht, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Was können Hilfen sein? Die erste Hilfe könnte schon darin bestehen, dass man sich klar macht, dass Versuchung kein Sonderfall ist. Versuchung ist ein Vorgang, der dem Glauben oft im Fuße folgt. Versuchung gehört zum Glauben, Versuchung gehört zur Nachfolge, zum Christsein. Denn der Böse findet sich mit keinem Zeitpunkt damit ab, dass seine Herrschaft im Leben des Christen durch die Regierungsübernahme eines Stärkeren, nämlich Jesus, außer Kraft gesetzt ist. Also Versuchung ist eigentlich das Normalste auf der Welt für einen Christen. Dann ist es gefährlich, wenn jemand sagt, ach, da stehe ich drüber. Das war ja der Vers aus dem Korintherbrief, nicht? Wenn jemand meint, er stehe, er sehe zu, dass er nicht falle. Martin Luther hat gesagt, die schlimmste Anfechtung ist, keine Anfechtung zu haben. Und nochmal den anschaulichen Schweizer Pfarrer Lütti: Der Teufel hat's wie die Katzen. Keine Katze jagt einer toten Maus nach. Sie ziehen lebende Mäuse vor. Und dennoch sind alle Versuchungen kein willkürliches Katz-und-Maus-Spiel. Die Bibel macht deutlich, dass auf Erden nichts geschehen kann ohne Gottes Willen und Zulassung. Auch der Satan ist letztlich in Gottes Händen. Er muss gegen seinen Willen Gott dienen. Zwar hat der Satan Macht, aber doch nur dort, wo Gott sie ihm lässt. Und das dient dem versuchten Gläubigen zum Trost. Also, die erste Hilfe ist einmal das Bewusstsein, Versuchung ist kein Sonderfall, gehört zum Christsein. Die zweite, ganz praktisch, fliehe. Es ist eine Erfahrung vieler Generationen, ist ja fast ein Sprichwort, wer sich mutwillig in Gefahr begibt, kommt leicht darin um. Und keiner verlasse sich darum im Augenblick der Versuchung auf seine eigene Widerstandskraft, auch nicht auf seinen klaren Sinn oder Verstand oder seine Willensstärke. Und deshalb gibt das Neue Testament immer wieder den ganz praktischen Rat, vor der Sünde zu fliehen. Es gibt Stellen, da geht es dann meistens um sexuelle Sünden, da heißt es fliehe. Aber im Timotheusbrief, 1. Timotheus 6, da geht es gar nicht um Sexualität, sondern da geht es um Geld und Reichtum. Da schreibt Paulus, aber du Gottesmensch, fliehe. Dass wir einfach davor fliehen sollen, Abstand nehmen sollen. Und unsere Flucht ist nicht sinn- und ziellos. Wir wissen, an wen wir uns wenden dürfen. Jakobus, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Aber naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Deswegen ist eine dritte praktische Hilfe ein Blickwechsel. Oft sind wir ja gefangen in einer Situation der Versuchung und der Anfechtung, dass wir nur auf die Probleme und auf diese Situation schauen. Aber immer wieder, wenn wir diese Vaterunser-Bitte aussprechen, vollzieht sich in uns ein Blickwechsel von der Versuchung weg auf Jesus hin und auf sein Wort. Gerry hat uns vorhin schon daran erinnert, in Vers 13 habe ich auch hier in meinem Konzept, Gott ist treu. Gott ist treu. Gott ist treu, der euch nicht lässt versuchen über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinnt, dass ihr es ertragen könnt. Welch ein Trost, dass wir uns auf die Treue Gottes verlassen können. Er weiß, wie viel wir tragen und er tragen können und er macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und noch eine vierte ganz praktische Hilfe, das ist Gemeinschaft. Die Einsamkeit ist immer ein Ort besonderer Versuchung. Deshalb ist es immer gefährlich, wenn sich Christen zurückziehen. Ich habe das als Gemeindepastor immer wieder erlebt, dann sagen Menschen, ja, ich muss mal eine Auszeit nehmen. Es kann mal geben, dass es besondere Herausforderungen gibt, aber ich habe das dann leider sehr oft beobachten müssen. Wenn Menschen so eine Auszeit genommen haben, dann war es früher oder später auch aus, hatte ich das so beobachtet, im Blick auf Gemeinde und wohl auch im Blick auf die Gemeinschaft mit Jesus. Also die Einsamkeit ist immer ein Ort besonderer Versuchung. Dagegen ist die Gemeinschaft eine Hilfe. Und in dieser Bitte und führe uns nicht in Versuchung, macht ja das Wörtchen uns schon deutlich, ein Hinweis auf die Gemeinschaft. Welch ein Vorrecht ist es, als Gemeinde zusammenzukommen. Und zwar nicht nur in den Gottesdienst, sondern in Hauskreisen, in Bibelgesprächskreisen, unsere Fragen zu stellen, Antworten gemeinsam zu finden, füreinander zu beten und uns gerade in schwierigen Situationen gegenseitig zu tragen und zu stärken, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Aber ganz wichtig ist und bleibt da auch immer wieder die ganz persönliche Gemeinschaft mit Jesus, der für uns betet, der einem Petrus mal gesagt hat und von dem er ja wusste, dass er ihn mal verleugnen wird: Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nie aufhöre. Ich hatte so eine schöne Spruchkarte, gerade als junger Student und während meines Studiums habe ich, ich weiß nicht, ob die ganzen Jahre, aber eine ganze Zeit lang auch in meinem Studentenzimmer gehabt. Beim Theologiestudium gibt es ja auch manche theoretische und theologischen Versuchungen. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und im sogenannten hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, da betet Jesus ja nicht nur für seine Jünger, für seine engsten Freunde, sondern auch schon für uns, nämlich für die, die durch ihr Wort zum Glauben kommen. Und da betet Jesus: Ich bete nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, also aus den Versuchungen, aus den Schwierigkeiten, aus den Gefahren. Ich bete nicht zu seinem Vater, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Mir fällt gerade dieses schöne alte Lied ein: Welch ein Freund ist unser Jesus. Und dann wird es in einer Strophe ja deutlich, dass das nicht irgendein Freund ist, sondern dass er unser König, Priester, der für uns einzeln im Gebet, König, Priester und Prophet ist. So, und jetzt noch ganz kurz zu dem Nachsatz. Manche meinen ja, dieser Satz ist die siebte Bitte. Sicherlich könnte man auch noch eine extra Predigt über den Satz halten. Aber ich möchte kurz einige Gedanken. Ich meine, diesen Satz dürfen und müssen wir im Zusammenhang mit der sechsten Bitte sehen. Er steht ja in einem Satz, er wird ja mit dem Wort sondern verbunden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, die meisten sind ja schon ein bisschen älter, nicht? In der früheren alten Luther-Übersetzung, glaube ich vor der 84er-Revision, hieß es immer, erlöse uns vom Übel. Und auch beim Vater Unser wurde dann gebetet und erlöse uns vom Übel. Ich glaube, das ist zu harmlos und zu schwammig. Manch einer denkt da an Übelkeit. Es gibt ja manche üble Sachen und Übelkeiten. Nein, es heißt hier eindeutig, erlöse uns von dem Bösen. Und da ist nicht so ein Übel allgemein gemeint, und auch nicht irgendwie so das abstrakte Böse, sondern hier ist eindeutig von dem Bösen die Rede. Ich zitiere noch einmal Helmut Thielecke: Hinter den Versuchungen steht der Versucher, hinter der Lüge steht der Lügner und hinter allem Töten und Blutvergießen steht der Mörder von Anbeginn. Und das ist nicht nur irgendwie ein Zitat von dem Theologen Thielecke, sondern wir können das in Johannes 8 ähnlich nachlesen. Da sagt Jesus, der Teufel ist der Vater der Lüge und der Mörder von Anfang an. Und gerade in dem Zusammenhang, in Johannes 8, Vers 44, wird noch etwas Entscheidendes deutlich. Wir haben ja so unsere Kategorien. Wenn wir von Menschen sprechen, dann denken wir an die Großen oder die Kleinen oder an die Reichen oder die Armen oder die Schlauen oder die weniger Schlauen oder was wir so für Vorstellungen haben. Die Bibel kennt eigentlich nur zwei Gruppen von Menschen und das klingt in Johannes 8, 44 auch dran, nämlich entweder bin ich ein Kind Gottes, weil ich Jesus als meinen Herrn und Erlöser angenommen habe, oder ich bin ein Kind des Teufels. So sagt es Jesus. 1. Johannes 3, Vers 10. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Und in Johannes 8, da bezeichnete Jesus die damaligen Juden als Kinder des Teufels. Und er sagte ihnen zu, ihr habt den Teufel zum Vater. Also entweder habe ich als Kind Gottes Gott zum Vater, oder ohne Jesus den Teufel. Es gibt nur einen Weg zum Vater. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wenn ich meine, ohne Jesus und damit ohne den Vater auszukommen, dann bleibe ich verloren. Dann bleibe ich und bin ich ein Kind des Teufels. Aber Jesus ist unser Retter. Und deshalb dürfen wir zu ihm kommen mit dieser konkreten Bitte. Er allein kann uns von der Gewalt des Bösen retten. Übrigens heißt es wörtlich, und bringe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vom Bösen. Das heißt doch, wir sind der Macht und Gewalt des Teufels nicht hilflos ausgeliefert. Martin Luther hat das in seinem Reformationslied "Ein feste Burg" in der dritten Strophe zum Ausdruck gebracht. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie Sau er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Und dieses eine Wörtlein ist nicht irgendein Zauberwort, es ist der Name Jesus. Es gibt so wunderbare Jesuslieder und es ist schön, wenn wir sie singen. Wir werden gleich auch einige singen. Mein Jesus, mein Retter, keiner ist so wie du. Oder es ist Kraft in dem Namen Jesus. Oder seit fast 300 Jahren wird der Choral gesungen, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, wo es in der dritten Strophe heißt, Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Vor 2 Wochen haben wir Ostern gefeiert. Wir kommen von Ostern her. Jesus ist auferstanden. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, zugegeben, ich habe schon oft über das Vaterunser gesprochen, aber den Schluss, den habe ich noch mal ganz neu vorbereitet, sondern erlöse, rette uns vom Bösen. Da ist mir ein Lied eingefallen, ein alter Ohrwurm, ein Kanon, der eigentlich diese Vaterunser-Bitte zusammenfasst. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel, darum wähle ich ihn. Er gab meinem Leben Sinn und ewiges Leben, darum singe ich froh von ihm. Und dann der Refrain, Jesus Christus gestern und auch heute, und derselbe auch in Ewigkeiten. Fasse seine Hand, er will dich führen. Er hält dich für alle Zeiten. Da ist alles drin. Jesus Christus ist der Sieger. Und es kommt darauf an, dass wir ihn wählen, dass wir uns für ihn entscheiden und dass wir seine Hand fassen, seine Hand festhalten. Und er hat uns versprochen, dass wenn wir zu ihm kommen, ihm folgen, als seine Schafe, dem guten Hirten, dass uns niemand und nichts und keine noch so große Versuchung aus seiner Hand reißen kann. Er ist und bleibt der Sieger auch in deinem Leben und auch in eurer Gemeinde. Amen. Amen.